Vis-à-vis.
Brigitte Grotum, erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Sie sind 90 geworden und haben Ihren Geburtstag auch noch auf der Bühne verbracht vom Schlossparktheater. Das ist ein doppelt tolles Ereignis. Wie war's?
War gigantisch. Ich war überwältigt. Das Stück wurde erstaunlicherweise auch ein Erfolg. Nicht nur der Geburtstag. Ich dachte, es wird jetzt alles auf den Geburtstag gehen und keiner achtet auf das Stück. Aber es war das Stück ein Riesenerfolg und es war der Geburtstag. Den haben die mir so toll gemacht. Das ganze Publikum hat gesungen. Happy Birthday. Dann wurden noch so Flitter über meinem Kopf losgelassen. Und hinterher bei der Premierenfeier haben sie noch mal ein Lied extra gedichtet und mir gewidmet. Also es war unglaublich. Ich habe Geschenke und Blumen. Meine Wohnung ist ein Blumenmeer. Es war ganz, ganz, ganz wunderbar. Ich bin jetzt noch erschlagen davon.
Sind Sie jemand, der zu bedeutenden Geburtstagen so eine Art Bilanz zieht oder Zwischenbilanz?
Nein, das habe ich nie getan. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, dass ich so alt geworden bin. Ich weiß noch, als ich 60 wurde, da war so ein kleiner Einschnitt, dass ich merkte, dass die Rollen anders wurden. Ich sah immer lange sehr jung aus und mit 60 plötzlich sagte mal jemand zu mir, ich hätte hier eine wunderbare Rolle, eine Oma, aber du bist zu jung. Ich sage, ich bin 60 und dann noch so ein bisschen mal mit 80 hatte ich auch das Gefühl, diese Null da hinten. Aber ich habe es ehrlich gesagt nie so wahrgenommen. Und jetzt, dass da die 90 steht, also furchtbar.
Also Sie stehen ja tatsächlich seit mehr als 70 Jahren der Bühne. Andere sagen mit Mitte 60, nee, jetzt reicht's, jetzt ziehe ich mich aus meinem Job zurück. Was gibt Ihnen Ihr Beruf oder ist es eher eine Berufung?
Es ist einfach mein Leben. Das eine Leben ist meine Familie, was mir ganz wichtig ist. Das war immer gleichzeitig. Ich war nie so ein Schauspieler, der die Bühne geküsst hat und gesagt hat, es gibt nur die Bühne und nichts sonst. Ich habe immer meine Familie vorrangig behandelt, wenn die Kinder krank waren oder so. Das war immer wichtiger. Aber die Bühne war mein drittes Kind sozusagen. Ich habe zwei Kinder, die ich also geboren habe. Und das dritte ist eigentlich die Bühne. Es ist eine Art Lebensinhalt auch. Es ist eine Jungbrunnen. Es ist wie eine Droge ein bisschen. Dass man einfach diesen Kick braucht, dieses Rausgehen. Manchmal fühlt man sich ganz schlecht und denkt zu Hause, oh Gott, heute geht das gar nicht. Und du gehst raus, der Vorhang geht auf, das Licht geht an und da unten sitzen die Leute und es atmet einem entgegen. Das ist ein so wunderbares Gefühl.
Wie ist das denn, wenn der Vorhang aufgeht? Heute noch nach so vielen Jahren, die Sie auf der Bühne stehen, sind Sie da noch aufgeregt?
Ja,
haben Sie noch Lampenfieber?
Immer mehr, ja. Erstaunlicherweise war ich mit jungen Jahren überhaupt nicht aufgeregt. Da bin ich rausgegangen, habe telefoniert. Da musste man bis an die Ecke zum Telefon rennen. Aber heute ist die Aufregung so immens, dass ich also einen ganzen Tag vorher nicht ansprechbar bin. Man hat so viele Erfahrungen gemacht, was alles passieren kann. Es kann eine Lampe platzen, es kann eine Klingel nicht kommen, es kann ein Schauspieler nicht kommen, es kann einer seinen Auftritt ganz vergessen und so. Also was ich alles schon erlebt habe in einem langen Bühnenleben und das malt man sich dann am Abend vor der Premiere aus und das zieht dann alles an einem vorbei. Der schlimmste Traum ist, dass man rauskommt auf die Bühne und weiß nicht, in welchem Stück man ist. Und oft ist es auch, dass ich in der Oper stehe. Und ich weiß doch, das ist doch Tannhäuser, aber wer bin ich denn? Bin ja auch kein Opernsänger, bin ja auch kein Sänger. Also diese Albträume sind immer wieder da.
Es gibt diesen schönen Satz, früher war mehr Lametta. Und wenn man sich so an die großen Zeiten von Günter Fitzmann, Harald Junke erinnert, hat man den Eindruck, früher war tatsächlich die Zeit auch irgendwie lustiger. Wurde früher mehr gelacht?
Ja, ich habe ja mit beiden lange gedreht, zum Beispiel unsere Damen vom Grill, also diese Serie mit 16 Jahren. Und wir haben beim Drehen gelacht, einen Spaß gehabt. Ich kann mich von den 16 Jahren an keinen Tag erinnern, an dem wir nicht irgendwelche Gaudis gemacht haben und auch noch nebenbei Späße hatten. Der Konkurrenzkampf ist heute viel größer.
Würden Sie jungen Menschen heute noch empfehlen, Schauspieler zu werden?
Nein. Ich würde jedem raten, wenn er nicht brennt, wie wahnsinnig, und sagt, ich muss, und zwar auf die Bühne. Nicht, ich muss berühmt werden, sondern ich muss was gestalten auf der Bühne. Ich will eine andere Figur sein und diesen Draht mit dem Publikum möchte ich unbedingt haben. Aber die müssen vielleicht für alle Fälle heute einen zweiten Beruf im Hinterhalt haben, mit dem sie sich ernähren können. Denn allein von der Bühne kann sich heute kaum noch einer ernähren.
Sie haben schon die drei Damen vom Grill angesprochen. Sie haben wahnsinnig lange den Jedermann aufgeführt. Sie haben mit Edgar Wallace-Filmen angefangen. Haben Sie eine Lieblingsrolle oder eine Rolle, mit der Sie sich besonders identifiziert haben?
Wie jede Schauspielerin, wenn sie jung ist, ist sie schönste Rolle, die man je gespielt hat, die Julia, Shakespeares Romeo und Julia. Das war für mich auch das Highlight. Ich habe das mit meinem geliebten Regisseur Gerhard Klingenberg damals gemacht. Die Julia war meine absolute Lieblingsrolle. Es ist eben die tragische Liebesgeschichte der Weltliteratur und die möchte man eben einmal gespielt haben. Ich habe noch eine wunderbare Rolle in meinem hohen Alter bekommen. Das ist dieses deutsche Leben, was ich im Schlossparktheater bei Dieter Hallervorden spielen darf. Seit 5 Jahren stehe ich damit auf der Bühne. Ein Personenstück, die Sekretärin von Goebbels, Brunhilde Pommsel, eine Aufarbeitung der Nazizeit, also eine ganz unglaublich gute Geschichte, zu spüren, wie das Thema der Nazizeit gar nicht mehr in den Leuten allen so bewusst ist und wieder mit Gänsehaut nach unten getragen wird. Wenn dieser rote Faden zwischen Publikum und mir sich eröffnet und ich merke, wie die Leute dann an meinen Lippen hängen, das ist eigentlich meine derzeitige Lieblingsrolle, die ich habe.
Jetzt haben Sie ja schon ein deutsches Leben angesprochen. Wir leben heute wieder in Krisenzeiten. Die Weltlage ist beunruhigend. Ja. Wir haben jetzt gerade gesehen, Bundestagswahl, AfD, zweitstärkste Kraft. Macht Ihnen das Angst?
Natürlich, große. Ich merke auch, um nochmal auf dieses Stück Ein deutsches Leben zurückzukommen, wie es den Leuten auch Angst macht. Diese Rolle, diese Frau, die erzählt aus ihrer Sicht die Nazizeit so, wie Leute reingeschlittert sind. Und genau so eine Situation haben wir jetzt auch, dass die Leute gar nicht genau wissen, was sie machen, wenn sie dies oder jenes oder was wählen. Und da kommt zum Schluss ein Satz vor in der Rolle, dann sagt die Frau Pommsel, ich glaube nicht, dass die Menschen heute noch einmal so blöd wären, auf so einen Unsinn, damit meinte sie das ganze Propagandazeug von Goebbels, reinzufallen. Und da kommt von unten ein Raunen aus dem Publikum, so viel als du irrst dich, mein Kind. Aber da sitzen halt die Richtigen drin. Die Schulen müssen rein.
Jetzt kann gerade Kultur ja viel in Sachen Bildung tun. Aktuell ist aber die Lage auf den Bühnen so, dass viele um ihr Überleben bangen.
So ist es.
In der Kultur wird gerade in Berlin drastisch gespart. Ist das was, was Sie beschäftigt?
Wahnsinn ist das. Ich meine, die Kultur müsste doppelt ausgeben, damit die Leute Bescheid wissen. Die Kultur ist ein Mittel. Die Kinder oder die jungen Leute gucken bei TikTok oder bei irgend so einem Mittel. Die müssen auch in die Theater und in die Kinos oder in die Filme gehen und müssen da mit Kultur überschwemmt werden und mal aufgeklärt werden, was los ist in der Welt. Die leben immer noch so in einer Zeit, als ob alles immer so ist wie in den 90er Jahren. Es ist nicht mehr so. Man muss Angst haben. Ich habe die Nazizeit erlebt und ich habe auch die Anfänge erlebt, wie der Gauleiter bei uns zu Hause in die Wohnung kam und bei meiner Mutter in den Kochtopf guckte und sagte, Frau Grotum, was kochen Sie denn heute? Hinterher ist mir erst klar geworden, der wollte gucken, wie viele Leute wir versteckt haben. Wir sind ja ganz nah dran, dass wir das wieder kriegen.
Was würden Sie sagen, was kann die Gesellschaft von lebenserfahrenen Menschen lernen und sollte man mehr auf die hören?
Ja, denn wir haben die Erfahrung, wie ich sehe es ja anhand dieses Stückes und auch anhand einer Lesung, die ich mache über die Esther Bejarano, die KZ-überlebende Sängerin, die ihre Memoiren geschrieben hat. Und da schreibt sie zum Beispiel, und das lese ich gerne und habe auch mehrere Lesungen damit gemacht, vergesst nicht die Vergangenheit, erinnert euch, wir dürfen nie vergessen, was war. Die alten Leute, die noch da sind, die noch alle Tassen im Schrank haben, die müssen erzählen aus der Zeit.
Absolut. Gibt es irgendwas, was Sie im Laufe der Jahrzehnte vielleicht gelernt haben oder was Ihnen irgendwann mal so aufgegangen ist, was Sie gerne jüngeren Menschen mitgeben würden?
Sich auf keinen Fall zu verbiestern in irgendeinem Gedanken, den man mal hatte. Man kann jeden Gedanken auch wieder aufgeben und nachdenken, ob es richtig ist, ob es falsch ist und nicht stur auf seiner Meinung beharren. Man muss immer offen bleiben für neue Impulse. Vielleicht gehe ich hier zur Tür raus und treffe jemanden und der sagt mir, was du erzählt hast, ist ja alles nur ganz großer Mist. Dann muss ich drüber nachdenken, dann hat er vielleicht recht. Und das finde ich wichtig. Immer offen bleiben.
Brigitte Grotum, Also wenn man sie so erlebt, sie wirken wahnsinnig lebensbejahend, fit und strahlend. Jetzt gibt es Menschen, die fangen schon mit 50 an oder noch früher immer über ihre Zipperlein zu jammern. Was würden Sie sagen, ist das bei Ihnen eine grundsätzliche Lebenseinstellung oder sind Sie einfach mit einer besonderen Gesundheit, Kraft, Resilienz gesegnet?
Es ist vielleicht von allem ein bisschen. Man muss die Dinge einfach hinnehmen, besonders die Zipperlein des Alters. Die kommen natürlich, die sind bei mir auch da, aber man muss sie akzeptieren. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht sagt, ich will jetzt unbedingt wie 60 sein oder wie 40 aussehen oder auch noch Dinge machen. Das kann ich halt nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr Skifahren, ich kann auch nicht mehr Tennis spielen wie eine Blöde bei 40 Grad in der Hitze. Das habe ich alles gemacht. Aber was eben nicht mehr geht, muss man akzeptieren. Vielleicht macht das ein bisschen eine glücklichere Natur. Und ich habe sehr, sehr liebe Kinder, die mir ungeheuer beistehen. Und mein Mann war genauso. Die haben mich alle immer total gestützt und getragen, sodass ich nie das Gefühl hatte, ich bin auf der falschen Seite. Das ist natürlich auch wichtig, so eine Haltung zu haben, so eine Halterung.
Gibt es für Sie so eine Art Bucketlist an Dingen, die Sie unbedingt noch machen wollen?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht.
Damit halten Sie sich nicht auf?
Gar nicht, nein. Ich nehme das, wie es kommt.
Brigitte Grotum, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.